Ja, guten Morgen von meiner Seite und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ihr habt mich definitiv nicht abgeschreckt. Ich glaube, ich darf mich vielmehr bedanken, dass ihr mir das Vertrauen schenkt, dass ich heute nochmal zu euch sprechen darf, zu einem Thema, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde und das mir persönlich auch nochmal ganz neu ganz viel gesagt hat in der Vorbereitung. Ich werde mich ganz kurz Ihnen vorstellen, dass Sie auch wissen, wer hier zu Ihnen spricht. Ich heiße Kerstin Amon-Weiß, ich bin 48 Jahre alt, bin zum zweiten Mal sehr glücklich verheiratet. Manche von Ihnen wissen vielleicht noch, dass ich einmal hier war, da war ich verwitwet noch. Da war ich schon etliche Jahre, aber wieder allein, nachdem mein erster Mann an Krebs verstorben war. Ich wohne jetzt in Oppenheim im schönen Rheinhessen, ganz nah am Rhein, zwischen den Weinbergen. Das ist eine richtig schöne Gegend, sehr dankbar, da leben zu dürfen. Beruflich bin ich seit kurzem selbstständig. Ich biete Webdesign und Kommunikationsdienstleistungen im Schwerpunkt für die Medizinbranche. Vielleicht noch eine Art Freizeitbeschäftigung oder eine Aufgabe, die ich ehrenamtlich ausführe hier zur Ergänzung. Vielleicht gibt es auch unter Ihnen einige Frauen, die den Traum vom eigenen Café haben. Ich weiß nicht, ob da jemand hier dabei ist. Das ist ja so ein bisschen typisch, höre ich zumindest öfter. Ich darf diesen Traum tatsächlich ein wenig leben. Ich bin aber sehr dankbar, das nicht alleine tun zu müssen, sondern das in einem Team zu tun zu dürfen. Und zwar dürfen wir in Mannheim auch auf Initiative einer ähnlichen Gemeinde wie der Gemeinde hier ein Stadtteilcafé betreiben. Und da bin ich jetzt seit 9 Jahren dabei und es macht sehr, sehr viel Freude. Ein großes Interessensgebiet von mir ist schon seit Jahrzehnten der christliche Glaube. Und damit beschäftige ich mich sehr, sehr viel, habe schon viele Aspekte dazu durchdacht und darf eben heute über das Thema sprechen, das aus Sicht vieler ein ganz zentrales Thema ist im christlichen Glauben. Ich habe anfangs schon gesagt, dass ich persönlich auch mit dem Tod durchaus sehr hautnah konfrontiert worden bin. Das kann ich auch aus anderen Zusammenhängen noch sagen, ohne darauf jetzt näher einzugehen, dass der Tod von engen Familienangehörigen in meinem Leben durchaus schon häufiger eine sehr dramatische Situation hergestellt hat und mir sehr bewusst ist, dass es hier ein ganz dramatisches Thema ist, das die Bibel auch als den letzten Feind bezeichnet. Ich möchte damit hinleiten zu dem Thema Auferstehung, das uns wiederum ganz viel Hoffnung in diesem dramatischen Zusammenhang geben kann. Das ist schwere Kost, aber ich möchte eben gleich die Aussicht geben, dass es auch ganz, ganz viel Zuversicht in diesem Thema geben kann. Wir stellen uns heute die Frage, ist der Stein weggerollt? Ist das Grab leer? Die historischen Fakten und Indizien sind überraschend eindeutig. Die beste Erklärung für die Auferstehung von Jesus ist, dass sie tatsächlich passiert ist. Um welche Fakten geht es? Wie kann ich Vertrauen in den auferstandenen Jesus fassen und was bringt es mir? Vermutlich kennen Sie diesen Text von der Einladung. Vorab würde ich aber sehr gerne von Ihnen noch etwas wissen. Und zwar, es geht ja hier um vor allem zwei Schwerpunkte. Wir schauen einerseits auf die Faktenlage und andererseits auf die Vertrauensfrage. Auf die Frage, wie kann man darein ganz persönlich wirklich Vertrauen fassen und die Brücke zu dem Geschehen persönlich auch schlagen. Es kann verschiedene Gründe geben, weshalb man hier für den einen Schwerpunkt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Interesse hat. Mich würde einfach mal sehr von Ihnen interessieren, Ob Sie sagen, mich interessiert die Faktenlage heute ein bisschen mehr oder mich interessiert diese Vertrauensfrage ein bisschen mehr. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir ein mit Handzeichen ein Signal geben, wo Sie sich eher zuordnen würden. Ich stelle jetzt 3 Fragen. Erstens zu der Frage Faktenlage, dann zu der Vertrauensfrage und als drittes, wer keine Präferenz hat. Die erste Frage an Sie, wer findet es am spannendsten, was über die Fakten heute Morgen zu hören? Dann bitte ich mal um ein Handzeichen. Vielen Dank. Dann die zweite Frage, wer interessiert sich mehr für das Thema, wie kann ich da rein persönlich Vertrauen fassen? Dann bitte ich um Handzeichen. Da sind wir schon mal bei einer klaren Mehrheit. Und wer hat keine Vorliebe? Da gibt es auch noch mal einige. Okay, also für die Zuhörer, die es vielleicht jetzt auch im Livestream mithören, es gibt eine ziemlich klare Präferenz für das Thema Vertrauensfrage oder auch keine Präferenz. Ich versuche, das Thema Fakten Ihnen trotzdem ein bisschen nahe zu bringen und hoffe, dass es auch dennoch ein Thema wird, das Sie spannend finden. Ich würde Sie gerne heute auf eine Reise mitnehmen. Die Reise hat 4 Stationen und wir beginnen im antiken Jerusalem um das Jahr 30 nach Christus. Wir reisen dann weiter zu Paulus' Gedanken, die er in Korinth in einer christlichen Gemeinde schreibt. Dann kommen wir wieder zurück ins Heute und schauen sozusagen rückblickend nochmal auf die Ereignisse. Und die Endstation ist unser Herz. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Wir starten im antiken Jerusalem. Wir besuchen das Grab, von dem wir jetzt schon viel gehört haben, in einem ganz tollen Anspiel. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Woher kommen eigentlich die Informationen, die wir über die Auferstehung haben? Sie kommen aus den 4 Evangelien des Neuen Testaments und sie kommen aus weiteren Bibeltexten, denn die Auferstehung spielt eine ganz große Rolle im Neuen Testament und auch im Alten Testament, wie wir noch sehen werden. Die Zusammenfassung, die ich Ihnen jetzt erstmal kurz geben möchte, betrifft die Ereignisse vor der Auferstehung. Was kam eigentlich davor? Wieso ist überhaupt Jesus gekreuzigt worden und ist dann auferstanden, wie die Bibel berichtet? Jesus lebte in einer Gegend im damaligen Jerusalem und er wanderte viel umher und predigte. Er predigte und er heilte, er tat viele Wunder. Er war sozusagen eine Art Wanderprediger, könnte man sagen, und er zog die Massen an. Die geistlichen Führer des jüdischen Volkes fanden das nicht so gut, denn Jesus machte ihnen ein wenig ihre Popularität streitig und außerdem kritisierte er sie sehr heftig. Also mussten sie ihn aus dem Weg schaffen. Und wie tut man so etwas? Man streut zum Beispiel Falschaussagen unter das Volk. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass sie indem sie das Volk aufwiegelten, auch erreichten, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde. Auch die Besatzer, die Römer, verhinderten dies nicht. Die Macht dazu hätten sie gehabt, aber Pilatus wollte keinen Aufstand unter dem Volk. Die Hinrichtung erfolgte mittels Kreuzigung, einer Methode, die damals üblich war und die unter römischer Federführung erfolgte. Die Kreuzigung war ein Spektakel, wie wir schon gehört haben. Es waren einige Zuschauer dabei, unter anderem die Frauen, die Jesus auch als Jüngerinnen folgten. Dabei passierten sehr außergewöhnliche Dinge und einer der römischen Soldaten kam sogar am Kreuz zu der Erkenntnis, dass sie Gottes Sohn hinrichteten und keinen gewöhnlichen Menschen. Nach einigen Stunden am Kreuz war der Tod des unschuldigen Jesus eingetreten. Der Leichnam wurde zum Grab gebracht. Dazu hatte extra ein Mann, der Jesus auch sehr bedeutsam fand, der ein Jünger auch war, das war Josef von Arimathäa, ein Grab zur Verfügung gestellt, in das noch nie jemand gelegt wurde vorher. Die Freunde von Jesus waren auch zugegen. Und Soll ich das näher dran schieben? Unter anderem saßen die Frauen abends noch am Grab und trauerten. Die Jünger versteckten sich dann allerdings aus Angst, denn das, was dem Anführer passiert war, der Hass, der sich gegen den Anführer richtete, richtete sich ebenfalls gegen die, die ihm folgten. Wir kommen zur Auferstehungsgeschichte. Sie finden hier die Bibeltexte, in denen Sie die Geschehnisse auch nachlesen können. Wer möchte, darf gerne auch ein Foto machen, falls das von Interesse ist. Was ist da passiert? Die Grablegung war ja freitags erfolgt, an dem Todestag, am darauffolgenden Sabbat, hatten die geistlichen Führer die Römer gebeten, eine Wache aufzustellen, denn sie gingen davon aus, dass die Jünger vielleicht auf die Idee kämen, den Leichnam zu stehlen. Also wurden die Wachen rund um die Uhr aufgestellt und der Stein davor gerollt und versiegelt. Was geschah am Sonntagmorgen? Beim Geschehen rund um die Auferstehung spielen Zeugen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es wird gar nicht so viel im Detail ansonsten berichtet, was genau passiert ist, wie Jesus aus dem Grab kam zum Beispiel, sondern es wird sehr viel Wert auf die Zeugen gelegt. Was glauben Sie, wer waren die ersten Zeugen? Männer oder Frauen? Die Antwort liegt nahe, es waren tatsächlich Frauen. Hätte man den Bericht erfunden, wären es wahrscheinlich zur damaligen Zeit Männer gewesen. Unter den engsten Begleitern waren eben etliche Frauen und die gingen eben früh morgens zum Grab an dem Sonntagmorgen, als es noch dunkel war. Und sie fanden dort diese ganz, ganz ungewöhnlichen Dinge vor. Der Stein war weggerollt, sie sahen einen Engel, der ihnen sagte, dass Jesus nicht hier ist, sondern auferstanden. Das glaubten sie aber gar nicht so richtig. Sie waren offenbar sehr irritiert und fassungslos in dieser Situation. Und sie prüften es nach. Ja, das Grab war tatsächlich leer. Aber es wird berichtet, dass Maria Magdala weinte, denn sie hatte Sorge, dass der Leichnam verschwunden war. Offenbar hatte sie nicht mit der Auferstehung gerechnet. Und dann kam eben noch jemand dazu. Maria denkt zunächst, es ist der Gärtner, aber nein, es war Jesus selbst, der dann auch mit ihr spricht und sie tröstet. Und sie auffordert, auch zu den Jüngern zu gehen und von der Auferstehung weiterzusagen. Die Jünger glaubten zunächst nicht an die Berichte und überzeugten sich dann selbst. Petrus, allem voran, ging ebenfalls zum Grab und nachdem er sich überzeugt hatte, glaubten sie tatsächlich, dass Jesus auferstanden war. Mindestens ein Jünger, der Thomas, wird als der Zweifler auch vorgestellt. Der glaubte erst, als er nämlich die Wundmale in der Seite, in den Händen und Füßen sah. Und eben dann, wie schon gesagt, wird berichtet, dass mindestens 500 weitere Zeugen dann Jesus ebenfalls noch sahen. Die Erscheinung von Jesus war scheinbar etwas anders. Zumindest wird berichtet, dass nicht alle Jünger ihn sofort erkannten. Und er war nicht mehr raumgebunden. Er konnte plötzlich verschwinden und wieder woanders sein. Wir würden heute sagen, er konnte sich beamen. Wie reagierten eigentlich die römischen Bewacher? Für die war das ein echtes Problem. Sie brauchten eine Erklärung für den fehlenden Leichnam und die fanden sie, indem sie sich mit den jüdischen Geistlichen zusammentaten. Die jüdischen Geistlichen gaben ihnen viel Geld, wird berichtet, für die Falschaussage, dass sie sagten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. 40 Tage war Jesus noch auf der Erde. Und danach wird berichtet, dass er in den Himmel aufgenommen wurde. Und davor gab es noch berühmte Abschiedsworte, die ich hier zitieren möchte aus Matthäus 28. Da steht der sogenannte Missionsbefehl. Jesus sagt hier, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Wir reisen zunächst weiter. Paulus kannte Jesus nicht persönlich, so wie die Jünger, war ihm nicht leibhaftig begegnet, aber Paulus hatte eine übernatürliche Begegnung mit Jesus gehabt und war von einem glühenden Christenverfolger zum glühenden Christusnachfolger, zu einem tiefgläubigen Menschen geworden. Und Paulus hatte einige Freunde, eben zum Beispiel Petrus, die Jesus noch persönlich auch kennengelernt hatten auf der Erde. Und Paulus schrieb einige Briefe an christliche Gemeinden, die dann auch relativ schnell entstanden waren nach der Himmelfahrt. Und er vertrat darin eine sehr klare Position zur Auferstehung. Bibelkennerinnen unter Ihnen werden sofort wissen, um was es geht. Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus im Kapitel 15 einige wertvolle Gedanken dazu. Und ich zitiere jetzt hier ein paar Abschnitte daraus. Paulus sagt, wir stellen uns vor, die Gemeinde in Korinth bekommt diesen Brief vorgelesen. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Bemerkenswert ist, dass Petrus hier erwähnt wird und nicht die Frauen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass die damalige Zeit eben die Frauen als Zeugen nicht anerkannt hat. Vor Gericht durften zum Beispiel Frauen nicht aussagen. Offenbar gab es aber unter den Besuchern dieser Gemeinde in Korinth auch Zweifler. Denn Paulus schreibt dann weiter, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten? Gibt es nicht. Die damaligen Skeptiker glaubten auch nur, was sie sahen. Paulus denkt den Gedanken weiter. Was wäre, wenn die Auferstehung nicht passiert wäre? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist doch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir wären Lügner, sagt Paulus, wenn es so wäre. Er setzt fort, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferweckt werden. Kurz zusammengefasst sagt Paulus hier, die Auferstehung ist nicht irgendein besonderer Abschluss einer Heldengeschichte nach dem Motto, das Gute hat gesiegt und das war's. Hier geht es vielmehr darum, dass das ein absolut zentrales Thema ist, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist und damit einen Anfang ermöglicht hat. Und ohne die Auferstehung leibhaftig wäre der christliche Glaube sinnentleert. Wir haben also jetzt hier einige zentrale Stellen angeschaut, die über die Auferstehung berichten. Und ich denke, das gibt uns ein ganz gutes Bild, wovon die Bibel spricht und wovon wir dann heute auch sprechen, wenn wir von der Auferstehung und von dem Geschehen der Auferstehung insgesamt sprechen. Und man kann klar festhalten, das ist nicht irgendwie nur eine Idee von dieser Gemeinde hier in Hünfeld oder von einer bestimmten kirchlichen Richtung, sondern das ist unisono auch in der christlichen Welt ein Konsens, dass der Ostersonntag, damit die Auferstehung, ein ganz, ganz besonderes und das zentrale Ereignis im Christentum ist. Und ja, natürlich gibt es auch Versuche, diese Aussagen, die einen gewissen Wunderglauben natürlich voraussetzen, auch zu entmystifizieren, das Wunder aus dem Geschehen rauszunehmen oder das Ganze insgesamt zu leugnen. Und das führt uns zu unserer nächsten Etappe. Wir steigen sozusagen in die Zeitmaschine aus dem Jahr ungefähr 30 wieder zurück ins Jahr 2024. Was ist aus unserer heutigen Sicht jetzt eigentlich von diesen Berichten zu erhalten, wenn man da mal ganz kritisch drauf schaut? Können wir sie als historische Wahrheiten überhaupt werten oder sind es Fake News, die uns die Kirche seit Jahrhunderten weismachen möchte? Wie können wir uns da jetzt einer Antwort nähern? Ich möchte zwei Punkte kurz voranstellen zu den Überlegungen. Zum einen, wir können die Auferstehung nicht 100% beweisen, wir können sie aber auch nicht zu 100% widerlegen. Wenn es jetzt im Folgenden um ein paar wissenschaftliche oder Impulse aus der Wissenschaft geht, formuliere es mal so, dann möchte ich dazu sagen, dass ich persönlich damit etwas ambivalent bin. Ich bin keine Wissenschaftlerin, die sich hier hinstellen könnte und Ihnen mit Fug und Recht hier Behauptungen weitergeben könnte. Aber es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und ich werde einige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen hiervon weitergeben. Ich habe selbstverständlich versucht, gründlich zu recherchieren, habe mir auch Kontra-Aspekte angeschaut, die eben die Auferstehung leugnen möchten, möchte jetzt aber hier das weitergeben, was ich für mich als sehr stark empfunden habe. Und ich gebe Ihnen das so in einer Art Teaser jeweils weiter. Das dürfen Sie als Anregung verstehen, das auch weiter zu vertiefen. Zudem habe ich die Freiheit, über theologische Themen auch zu sprechen, weil ich einfach glaube, wenn ein Gott sich uns Menschen zeigen will, dann erwartet er nicht von uns, dass wir dafür Theologie studieren müssen oder eine Doktorarbeit dazu schreiben müssen. Nun zur angekündigten Faktenlage. Wir gehen hier selbstverständlich nicht von naturwissenschaftlicher Beweisführung aus, die irgendwie mit Reproduzierbarkeit beispielsweise arbeitet. Wir können diese Ereignisse nicht reproduzieren. Wir können auch nicht eine philosophische Grundannahme treffen, meine ich, die sagt, es gibt keine Wunder und die kann es nicht geben. Wenn wir das machen, finde ich, ist das ein bisschen unfair, weil man besser erstmal die Fakten anschaut und dann die Schlussfolgerung zieht. Falls Sie denken, es gibt keine übernatürlichen Ereignisse in dieser Welt und die Naturwissenschaften oder der materialistische Ansatz ist der eigentliche richtige Ansatz, dann möchte ich Sie aber trotzdem einladen, den Gedanken jetzt einfach mal zu folgen und sich darauf einzulassen. Wenn wir historische Ereignisse untersuchen, dann braucht man Zeugen. Und das sind natürlich keine lebenden Zeugen mehr, sondern wir brauchen Indizien, Belege, Quellen, alte Texte und so weiter. Das ist also das, was es zum einen braucht. Als nächstes braucht es Experten, die diese Belege und diese Zeugen sozusagen zu einem Puzzle zusammensetzen und uns ein gutes Bild ermöglichen. Und wir brauchen eine Information, ob die Bibel überhaupt den Anspruch hat, von Fakten zu berichten oder ob sie gar nicht den Anspruch hat, Wahrheit, Fakten zu berichten. Ich möchte im Folgenden eine meiner Schlussfolgerungen jetzt voranstellen. Ich erlaube mir das als These zu formulieren. Die biblischen Berichte können als glaubhafte und historische Tatsachenberichte angesehen werden. Warum ich das denke, kommt gleich. Und als zweites eine These, weitere Zeugen und Indizien außerhalb der biblischen Berichte sprechen für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Sollte die Bibel als unwahr gelten, wäre der Inhalt zur Auferstehung selbstverständlich insgesamt anzuzweifeln. Das ist eigentlich unsere Hauptquelle und deswegen meine ich, müssen wir dahin schauen, ist diese Quelle überhaupt verlässlich? Wir schauen uns hier vier Punkte an, die ich dazu ganz kurz skizzieren möchte. Die heutigen Texte decken sich nach allem, was der Wissenschaftsstand heute sagt, mit den Ursprungstexten. Wie ist die Bibel überhaupt in unsere heutige Welt gekommen? Natürlich können wir nicht davon ausgehen, das Original irgendwo zu haben und dass es in einem schönen goldenen Schrank eingeschlossen und aufbewahrt wurde, sondern wir haben von allen Texten, die man heute aus der Antike findet, immer nur Abschriften und Kopien. Und je mehr Kopien man findet und je älter, also je näher diese Kopien an dem ursprünglichen Verfassen des Textes sind, desto stärker ist natürlich die Aussage dann auch möglich, dass es die Urtexte sozusagen auch sind, dass sich das Ganze deckt. Für das Neue Testament, für den Teil der Bibel, der eben über Jesus und die frühe Kirche berichtet, gibt es ungefähr 5600 Manuskripte und Textfragmente, teilweise sind es kleine Textfragmente, teilweise größere, die sehr nah an dem ursprünglichen Geschehen auch teilweise liegen. Also zum Beispiel aus dem 2. Jahrhundert sind. Und das ist was sehr Besonderes. Das gibt es für kein anderes Werk in diesem Umfang und in dieser zeitlichen Nähe. Und man kann also davon ausgehen, dass einfach damals die Christen ganz hohes Interesse hatten, sehr korrekt, sehr klar, das, was über Jesus gelehrt wurde, auch weiterzugeben. Und die damalige Methode war eben, dass man Abschriften gemacht hat. Und man findet diese eben überall im Mittelmeerraum aus früheren Jahrhunderten. Spitzfindig kann man hier anmerken, dass es ein paar Varianten gibt zwischen dem, was wir als Texte finden, wenn man alle zusammennimmt, aber ganz übereinstimmend sagen die Texte untersucht haben, dass 99,5% Übereinstimmung hier zu finden sind. Und das ist erstaunlich. Und die wenigen minimalen Prozente, wo es Abweichungen gibt, sind oft überhaupt nicht inhaltstragende Varianten, sondern eben ein Wortdreher, der aber in der griechischen Aussage keinen Unterschied macht. Das ist eine absolut bemerkenswerte und einzigartige Überlieferung von Texten, die die Bibel für uns heute dazu macht, dass wir als Christen davon ausgehen können, einen wirklich Originaltext hier vor uns zu haben. Und wir kommen zu einem weiteren Punkt, der aus meiner Sicht auch sehr besonders ist. Es gibt viele verschiedene Autoren der Bibel. Es ist eben nicht ein Werk, das von einem Autor geschrieben ist. Es gibt auch hier, kann man wieder diesen Aspekt der Zeugen deutlich sehen. Es gibt viele Zeugen, die auch nicht ganz, ganz gleich berichten, sondern die eben ihre Blickwinkel auf die Geschehnisse vorstellen. Und das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung und die Glaubwürdigkeit der berichteten Ereignisse. Wenn man sich die Inhalte ausgedacht hätte und das Ganze irgendwie zusammengestellt hätte, dann glaube ich, wäre das sehr, sehr kompliziert gewesen und es wäre enttarnt worden. Das, was manche von Ihnen vielleicht kennen, wenn man Krimis schaut und mehrere Verdächtige versuchen sich irgendwie, obwohl sie die Täter sind, rauszureden. Man wird schnell enttarnt. Es ist schwierig, eine Geschichte so darzustellen mit so vielen Details, die man dann eben am Ende auch als glaubwürdig weitergeben kann. Natürlich kann man hier kritisch anmerken, die Jünger hatten ja alle das gleiche Interesse. Die wollten natürlich den Glauben auch weitergeben. Und das kann man selbstverständlich als Kritik zwar anmerken, aber ich glaube, es ist dennoch auch für Skeptiker etwas Besonderes und ein Grund zur Annahme eben, dass die biblischen Berichte wahr sind, dass es eben so viele Zeugen gibt. Einen weiteren Punkt, die biblische Prophetie, möchte ich hier ganz kurz benennen. Das ist ein ganz großes Thema für sich. Die Bibel ist ein Buch, in dem es ganz viele Aussagen über die Zukunft gibt, die auch an vielen Stellen schon eingetreten sind. Wen das interessiert, dem empfehle ich, das wirklich mal zu vertiefen. Da geht es natürlich sehr viel auch um das jüdische Volk. Und das sehen wir auch heute, glaube ich, sehr leicht, dass es mit diesem Volk etwas Besonderes auf sich hat. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Im Zusammenhang mit der Auferstehung gibt es im Alten Testament Aussagen über den Messias. Das Alte Testament hat so wie so einen roten Faden das Thema, es kommt ein Messias. Die Juden warten ja auch teilweise noch heute auf den Messias. Und dieser Messias wird an ganz vielen Stellen angekündigt. Und es gibt ganz viele Stellen, die man ganz klar auf Jesus anwenden kann. Geburt in Bethlehem und. Und auch auf die Auferstehung gibt es Verse, zum Beispiel, zitiere hier einen aus Psalm 16, da steht, denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich, dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Das wird klar auf die Auferstehung auch gedeutet und ist Jahrhunderte vorher geschrieben worden. Es gibt außerbiblische Berichte, Texte, die ganz klar sagen, Jesus hat wirklich gelebt. Zum Beispiel der Geschichtsschreiber Josephus Flavius und Tacitus, die beide im ersten Jahrhundert auch geboren sind und eben Zeitzeugen auch waren aus diesen Ereignissen, die beide berichten, dass Jesus unter anderem berichten, dass Jesus durch Pontius Pilatus, der ja auch in der Bibel erwähnt wird, eben zum Tod verurteilt war und dass er anschließend begraben wurde und dass auch die Jünger anschließend von einem Auferstehungsereignis ausgehen und sich verbreitet haben in der damaligen Welt. Es ist zum Beispiel auch ganz unbestritten, dass die Bibel, das Neue Testament in vielen Punkten recht hat, wo sie über die damalige Zeit berichtet, eben die römische Herrschaft oder der Tod durch Kreuzigung war eine übliche Methode. Da gibt es zum Beispiel archäologische Funde, dass man Knochen findet, wo Nägel durch die Knochen getrieben waren. Es gibt noch zwei Punkte, die würden alle gleichermaßen, die nicht die Bibel lesen, auch beobachten können. Die Kirche ist unmittelbar entstanden und hat sich sehr schnell ausgebreitet. Die Jünger von Jesus waren sehr schnell auch unter Verfolgung. Sie wurden bekämpft, sie wurden sogar getötet. Sie haben sich dem nicht gebeugt, sondern sie sind weiter durch die Länder gezogen und haben die Botschaft von Jesus weitergetragen. Anderes Zeugnis, das auch bemerkenswert ist, die Jünger von Jesus waren alle Juden und es wäre ganz üblich gewesen, sich dann am Sabbat auch zu treffen, um Gemeinschaft zu haben, um Gottesdienst zu feiern, aber sie taten es am Sonntag. Hier kann man natürlich die Frage stellen, vielleicht haben sie sich abgrenzen wollen, aber ich glaube, es ist eine sehr logische Erklärung, dass sie es da taten, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist und man eben die Auferstehung feiern konnte und wollte an diesem Tag. Ich glaube, diese Aspekte können uns dahin bringen, die Glaubwürdigkeit der Bibel sozusagen für recht hoch zu halten. Und das Ganze sage auch bei weitem nicht nur ich, sondern es gibt viele, die ich hier zitieren könnte. Ich möchte es mit einem Zitat tun von einer Christine Romy in der Zeitschrift National Geographic. Sie schreibt dort, könnte es sein, dass Jesus niemals existiert hat, sondern reine Erfindung ist, nicht mehr als eine gute Geschichte, die auf bunten Kirchenfenstern wie ein Comic erzählt wird. Tatsächlich behaupten das einige Skeptiker, nur Wissenschaftler sind kaum darunter. Es ist also Konsens in der Wissenschaft, dass Jesus gelebt hat. Das heißt nicht, dass man ihn für Gottes Sohn halten muss, aber dass die Ereignisse ganz besonders waren, das ist Konsens. Es führt mich zur dritten These. Wenn die Bibel als ein Tatsachenbericht angesehen wird und die Aussagen über und von Jesus für wahr gehalten werden können, dann ist auch die leibhaftige Auferstehung nicht erfunden worden. Ich schließe direkt eine vierte These an. Die Augenzeugen, die von der Auferstehung berichteten, hielten Wahrheit für einen sehr, sehr hohen Wert, dem sie verpflichtet waren. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie allesamt eine Lüge verbreiteten oder nicht zurechnungsfähig waren. Wahrheit war eine große, große Tugend von Jesus und von seinen Jüngern. Wenn er nicht wahrhaft auferstanden wäre, würde die Bibel explizit und mit voller Absicht und im Wissen der Autoren Lügen verbreiten. Spielen wir den Gedanken mal durch, wenn es so wäre. Es wäre ein komplizierter Komplott erforderlich gewesen, bei einer so großen Vielzahl an Zeugen eine gemeinsame Geschichte zu erfinden. Dann ging es ihnen an den Kragen. Sie wurden verfolgt. Die Christen, die an die Auferstehung glaubten, wurden ins Gefängnis geworfen und sie wurden getötet. Menschen sind bereit, für Ideen zu sterben. Das ist korrekt und das sehen wir auch heute. Aber ich glaube nicht für eine Lüge, die sie sich selber ausgedacht haben. Das fällt mir schon schwer, daran zu glauben. Vielleicht wäre es möglich gewesen, dass Petrus einem Wahn erliegt, aber alle gleichzeitig, auch das scheint mir sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich gebe hier nochmal Zitate auch weiter von Petrus und von Johannes, die das so ausgedrückt haben. Petrus schreibt: Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Und Johannes schreibt, er spricht hier über Jesus als das Wort des Lebens. Wir haben es gehört, wir haben mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Den Augenzeugen war es extrem wichtig zu betonen, dass sie sich nichts ausgedacht hatten und dass sie nicht an einer soliden Grundlage von historischen Wahrheiten festhalten. Also man hätte wirklich nach ihrer Aussage hier nicht auf Sand gebaut, auf eine schlechte Grundlage, wenn man daran glaubt. Ich glaube, sie wollten den Skeptikern schon damals zurufen, ihr müsst euren Verstand nicht ausschalten, wenn ihr glaubt. Es ist gut belegt. Stellen Sie sich einmal bitte ganz kurz vor, Sie wären Zeuge eines ganz, ganz besonderen Ereignisses. Ich sag mal, ein Asteroid von gigantischem Ausmaß schlägt hier in einem Hügel in der Nähe ein, alle schlafen. Sie waren gerade wach, haben aus dem Fenster geschaut und es gesehen. Sie würden garantiert, wenn im Haus noch andere wach gewesen wären, wenn sie davon berichten, immer erwähnen, dass die anderen es auch gesehen haben, weil sie untermauern möchten, dass was eigentlich kaum zu glauben ist, ist aber doch passiert. Und ich glaube, genauso geht man vor und genauso sind die Jünger vorgegangen, als sie von der Auferstehung weitergesagt haben. Eine fünfte und letzte These. Bei einem allmächtigen Gott muss man mit übernatürlichen Ereignissen rechnen. Natürlich stellen sich alle diese Fragen. Wie konnte der Stein weggerollt werden? Wie konnte eine Wache nichts bemerken? Wie konnte eine Engelbegegnung stattfinden? Und wie konnte jemand vom Tod ins Leben zurückkommen? Das spricht natürlich alles gegen unsere Kenntnis und unser Erleben von dieser Welt und von naturwissenschaftlichen Prozessen. Ich gebe hier weiter, wie ich persönlich damit umgehe und mache es eigentlich ziemlich einfach, wie ich in dieser These schon formuliere. Ich glaube, dass ein allmächtiger Gott die Allmacht dazu hat. Gehe nochmal zurück zu dem Vers, den Jesus oder zu den Worten, die Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt auch gesagt hat: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wenn Jesus sich als Gottes Sohn bezeichnet, dem alle Macht gegeben ist, wieso sollte es nicht möglich sein? Es ist eigentlich ganz einfach. Und natürlich ist es aus unserer Sicht manchmal schwer, das zu glauben. Aber in der Plausibilität eines allmächtigen Gottes kann es eigentlich nur so sein, dass er über den natürlichen, über den Naturgesetzen steht und sich auch durch Übernatürliches als der Gott erweist, wenn er ein allmächtiger Gott ist. Ich schließe mit einer Feststellung, die ich auch in diesem Zusammenhang einfach mal noch ergänzen möchte, die ich bemerkenswert finde. Bei den großen Religionen, die von einem Mann begründet wurden, gibt es nur einen einzigen, der auferstanden ist. Das ist Jesus. Weder Buddha noch Mohammed noch Abraham sind auferstanden, so wie es von Jesus berichtet wird. Die Christen glauben an einen auferstandenen Jesus Christus, der Gott ist und deswegen ein jetzt und heute lebender Gott ist. Ich fasse nochmal zusammen. Ich glaube, dass wir hier von diesen Thesen ausgehen können, dass sie wahr sind. Und ich habe Ihnen dazu ein paar kurze Impulse gegeben, lade Sie aber gerne ein, da auch weiter zu vertiefen. Das sind wirklich spannende Themen, die einfach auch ein stabiles Fundament für einen Glauben geben können, denke ich. Die Bibel sagt aber auch ganz klar, dass die Auferstehung nicht nur ein Ereignis ist, das eben wahr ist, das passiert ist, sondern dass sie etwas mit uns, mit mir heute zu tun hat. Wir reisen jetzt weiter. Wenn es jemand gibt, der sagt, ich brauche mal eine kurze Pause, heben Sie doch einfach mal bitte kurz die Hand, dann machen wir so eine ganz kurze Pause. Sie dürfen mal kurz sich austauschen, vielleicht zur Toilette gehen. Dann kommen wir zur letzten Station, die noch so ungefähr 10, 15 Minuten uns beschäftigt. Darf ich kurz fragen, ob es jemand wichtig wäre? Dann setzen wir fort. Alles gut. Wir machen die Endstation in unseren Herzen. Hat es eben eine Relevanz für mich, für uns hier heute, dass Jesus auferstanden ist? Ich möchte ein Zitat voranstellen von Jürgen Habermas. Ich habe dieses Zitat leider nicht in der Originalquelle gefunden, sondern in einem Zitat von Dr. Alexander Fink und habe es aber trotzdem aufgenommen, weil ich es einfach sehr gut finde hier, um auch die Punkte zu sehen, auf die die Auferstehung eine Antwort gibt. Jürgen Habermas, der wohl ein Atheist ist, Religionen aber nicht für ganz schlecht hält, so wie ich gelesen habe, sagt, angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Ich glaube, dass sie das nicht ist, sondern dass es genau auf diese Punkte, die wirklich viel Leid und viel Schweres über uns hier bringen, Antworten gibt. Ich gehe auf die Punkte ein. Schuld. Schuld kann unser Leben unfassbar beeinträchtigen. Es kann Schuld sein, die wir selbst begangen haben, oder es kann Schuld sein von anderen, die uns Leid zugefügt haben oder anderen Menschen. Wenn Jesus die Kraft in der Auferstehung zeigt, dann ganz, ganz klar in der Vergebung, die er zusagt und die durch die Auferstehung Kraft bekommt. Ich zitiere Paulus aus dem Römerbrief. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen, könnte auch sagen Sünde, Schuld, und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Und ein weiteres Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wir haben den Vers eben schon gehört. Es bedeutet im Umkehrschluss, die Sünde ist nicht mehr auf uns, wenn Jesus auferstanden ist und damit eben die Wirksamkeit sich zeigt. Ich persönlich habe an vielen Stellen auch in meinem eigenen Leben versagt und liebloses Verhalten an den Tag gelegt. Manche Erinnerung schmerzt sehr, aber ich muss nicht verzweifeln darüber, sondern ich kann hier klar bezeugen, dass ich in dem Wissen um die Vergebung, die Jesus mir zuspricht, ruhig geworden bin. Und ich weiß, es ist gut gemacht. Ich muss mein Versagen nicht mit aller Kraft verdrängen, sondern ich darf damit wahrhaftig rauskommen, zu Gott kommen und natürlich auch zu anderen Menschen kommen und meine Schuld, mein Versagen vor anderen bekennen. Darin liegt unfassbar viel Heilsames für unsere Beziehung. Das ist der Schlüssel oft zur Heilung für Beziehungen. Wir können sogar mit ganz großer Schuld zu Jesus kommen. Paulus ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat viele Tötungen von Christen angeordnet. Er hatte unfassbare Schuld auf sich geladen, die ich mir nicht vorstellen kann. Und er sagt auch immer wieder, dass er sich schämt und der Geringste ist. Aber er war auch genauso fest davon überzeugt, dass selbst diese schwere Schuld gesühnt ist, getragen ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Gerechtigkeit ist ein großes Thema unter uns Menschen. Es fängt schon bei den kleinen Kindern an. Ich habe meine Neffen und Nichten jetzt wieder die letzten Tage erlebt und immer wieder gehört, das ist aber unfair, so typisch bei Kindern. Aber wir sind genauso wie Erwachsenen. Wir möchten Gerechtigkeit. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und es ist auch gut so. Und wir beklagen uns auch völlig zu Recht über Ungerechtigkeit. Aber wir dürfen und müssen an der Stelle auch immer wieder fragen, welche Verantwortung tragen wir selbst? Und wo haben wir genauso auch dazu beigetragen? Und ich finde es abschließend noch als tröstenden Gedanken aus diesem Thema Schuld, dass wir auch wissen dürfen, es wird auf Dauer Gerechtigkeit geben. Laut Bibel wird es ein Gericht geben, wo schreckliches Verhalten auch gerichtet wird. Wenn Menschen hier auf dieser Erde manchmal wirklich sehr, sehr viel Schlimmes tun, fragt man sich ja manchmal, wo bleibt hier die Gerechtigkeit? Ich glaube, dass es in der Ewigkeit bei Gott Gerechtigkeit geben wird. Und ich finde das sehr, sehr tröstlich. Und wir dürfen eben auch wissen, auch wenn wir die Schuld, die wir jetzt immer wieder auch begehen, wo wir nicht schaffen, uns so zu verhalten, wie Gottes Maßstab ist, dass wir die vergeben bekommen. Wir werden das nie schaffen, perfekt zu werden und wir müssen es auch nicht. Jesus hat die Schuld für uns getragen. Der zweite Bereich, Einsamkeit, ist eine große Last auch von uns Menschen, wie Jürgen Habermas hier, finde ich, sehr zu Recht sagt. Ich kann selber da auch ein bisschen mitreden. Ich war 13 Jahre nicht verheiratet und war viel auch allein. Und manches schmerzt, wenn man alleine ist. Die Bibel sagt auch, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Aber ich darf mit der Gewissheit, mit der Auferstehung eine Gewissheit haben. Und die steht wieder in dem zitierten Vers aus Matthäus 28. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt nicht, dass wir als Christen ganz besonders toll sind, wenn wir immer alleine mit Gott viel Zeit verbringen. Die christliche Gemeinde wird klar dazu aufgerufen, füreinander da zu sein, sich umeinander zu kümmern, sich umeinander zu sorgen. Wir sind nicht nur dann toll, wenn wir alleine mit Gott völlig zufrieden sind. Es ist nicht gut, sagt die Bibel genauso. Aber es kann eine ganz große Gewissheit sein in ganz besonderen Nöten, eben wenn es uns ganz schlecht geht. Oder zum Beispiel in der Christenverfolgung ist es, glaube ich, ein Thema, was immer wieder auch Christen berichten, die schwer gelitten haben, dass sie irgendwie eine besondere Nähe von Gott gespürt haben. Und ich bin sicher, dass er in diesen schweren Momenten dann auch wirklich echten Trost bereithält und den auf wundervolle Weise auch dann manchmal zeigt. Es ist ein weiterer Punkt, den Jürgen Habermas zitiert, das Leid. Ich verfüge über ein bisschen Erfahrung, auch insbesondere in Trauer, und kann auch dazu sagen, es ist nicht leicht und es ist nicht immer alles einfach als Christ. Ich habe aber ganz spezifisch auch Gottes Hilfe in meinen schwierigen, leidvollen Situationen erleben dürfen, wenn ich ihn gesucht habe und da wirklich Trost bekommen, der einfach schwer zu beschreiben ist, wenn man das nicht selbst erlebt. Das heißt auch nicht, dass wir immer in jeder leidvollen Situation getröstet werden. Es gibt Leid, das haben wir selbst verschuldet. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Kategorie und die führt uns wieder zurück zu dem Punkt Schuld. Wenn wir Leid verursacht haben, wie zum Beispiel Familie ist zerbrochen, wir haben aber eine eigene Schuld daran, dann müssen wir wahrhaftig werden. Und dann gilt nicht, dass wir dann einfach nur Trost bekommen und alles ist gut, sondern dann gilt auch, dass wir Wahrheit hier zulassen und wahrhaftig werden. Gott, glaube ich, kann ganz besonders trösten in Leid und habe das einfach selber erlebt, weil er auch selbst Leid erfahren hat. Jesus kann mitleiden. Das steht auch im Bibelvers, den ich hier jetzt nicht zitiert habe. Aber es ist so, Jesus sagt es ganz klar, ich habe Mitleid. Als letztes eine Form des Leids, die aber sehr besonders ist, der Tod. Wenn wir von einer klaren Hoffnung sprechen können, die durch die Auferstehung kommt, dann im Zusammenhang mit dem Tod. Ich zitiere wieder aus 1. Korinther 15, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Diese Verse lassen keinen Zweifel daran, dass es laut Bibel ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich mache hier auch keinen Hehl daraus, dass die Bibel dafür auch eine Bedingung stellt. Die Bedingung, die entscheidet, ob wir uns darauf freuen können oder nicht. Hier steht der kleine Zwischensatz, die im Glauben an ihn gestorben sind. Paulus macht es hier und auch an vielen anderen Stellen klar, dass die gute Nachricht sich an solche richtet, die an Jesus Christus glauben. Anderer Vers sagt es so, es gibt jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Was soll das heißen? Wer es nicht glaubt, wer keine Schuld einsieht, sich nicht unter Jesus als den Schöpfer beugt, wird keine Vergebung, keinen Trost und keine Hoffnung auf ein ewiges Leben erhalten. Ich weiß nicht, wie das aussieht, was Menschen erleben, die nicht an Jesus Christus glauben. Ich bin aber sicher, dass das freiwillige Beugen vor Jesus uns vor Leid bewahrt. Und ich möchte es mit einem Zitat von Paulus an der Stelle auch abschließen. Paulus sagt hier, so sind wir nun Botschafter für Christus. Es ist Gott, der durch uns mahnt. Das sagt nicht Paulus oder irgendjemand, sondern das sagt Gott selbst. Wir bitten im Auftrag von Christus. Im Auftrag von Christus. Betont es hier total, dass das eine Botschaft von Gott ist, die er hier weitergibt. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Paulus bezieht es hier auf uns individuell. Aber ich glaube, da steckt die Botschaft drin, dass wir als Gesamtheit der Christen uns über eine Gerechtigkeit freuen dürfen, nach der wir uns sehnen und die auf uns wartet. Jesus hat die Strafe für uns getragen. Er hat die Schuld, die eine Strafe verdient hatte, auf sich genommen und die Strafe auf sich genommen. Er ist einmal zum Tod verurteilt worden und eine nochmalige Verurteilung zum Tod ist nicht mehr möglich. Jesus kann uns freisprechen. Und den Freispruch gibt es unter der Bedingung, dass wir diese Versöhnung annehmen. Lassen Sie sich einladen, diesen Gott wirklich zu suchen, der lebt, der auferstanden ist, der hier ist. Lassen Sie sich darauf ein und beschäftigen Sie sich mit diesem Gott, mit Jesus. Die Suche wird belohnt, das sagt Jesus, das sagt Gott in seinem Wort. Der Wert der Auferstehung geht weit über einen Gottesbeweis hinaus. Mit der Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube. Und der persönliche Glaube an den Auferstandenen ist einzig, echter, wirksamer und rettender Glaube. Und dieser spendet Trost, Halt und Zuversicht, nicht nur in diesem Leben, sondern auch über dieses Leben hinaus und wirklich in allen Situationen unseres Lebens. Mehr gibt es nicht. Jesus ist gestorben, wieder auferstanden und hat die Sünde besiegt und den Tod, den letzten Feind. Kommen Sie vom Zweifeln zum Vertrauen in den Auferstandenen, indem Sie zu Jesus beten.